Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Beat Glocker, Gründer vom Internetportal Higgs.ch und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiss und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse ein.
Montag, 11. Mai 2020. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und guten Nachmittag an dir, Beat Glocker.
Ja, hallo Jan. Wir dürfen ja jetzt wieder in die Läden und so. Wir sind immer noch physisch getrennt voneinander. Gell?
Genau, du bist immer noch in Winterthur und ich hier in Zürich im Studio von Radio 1.
Genau.
Heute ist ja der grosse Tag der Lockerung in der Schweiz. Schulen, Läden, Fitnesszentren, Museen und so weiter haben wieder aufgemacht, mindestens zum Teil. Das ist möglich geworden, weil die Zahlen von den Neuinfektionen zurückgegangen sind. 39 neue Fälle meldet das Bundesamt für Gesundheit heute. Und der Daniel Koch, der hat gesagt, am Nachmittag, die Situation, die sei sehr gut, dank dem Verhalten der Menschen auch in der Schweiz. Ich nehme an, du siehst das ähnlich, oder Beat Glocker?
Gut, ich sehe jetzt Altstadt Winterthur, kann ich überblicken, wenn ich da durchlaufe, und ich habe bis jetzt wirklich eigentlich gutes Verhalten gesehen, muss ich sagen. Kein Anlass zu grösserer Sorge. Hoffen wir, dass es so bleibt, ja.
Und natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten hat man sich doch grossmehrheitlich an die Massnahmen gehalten, und das ist auch der Grund, warum die Zahlen zurückgegangen sind.
Das ist der Grund und vor allem die Bedingung. Und es ist auch die Bedingung, dass, wenn die Zahlen zurückgehen, dass sie zurückbleiben. Sonst ist ja immer noch das Schwert, das da über uns hängt. Könnte ja sein, dass wenn man eben zu wenig diszipliniert ist und die Zahlen wieder in die Höhe schnellen, dann würden ja gewisse Einschränkungen wieder müssen reaktiviert werden.
Jetzt mit diesen wenigen Fällen hat man ja das Regime ändern. Neu sollen wieder alle Fälle zurückverfolgt werden und man will auch wieder konsequent Leute unter Quarantäne stellen, wo Kontakt mit positiv Testeten hatten. Wie schätzt du das ein, aus wissenschaftlicher Sicht, eine sinnvolle Strategie?
Absolut sinnvoll. Die Frage ist, wie hat man die Sicherheit, dass man alle möglichen Communities, Bevölkerungsgruppen im Übersicht hat. Oder? Und da haben wir auch schon mal über die App geredet, also dass nur mit einer App das zu beobachten eben nicht langt. Es ist eine Kombination von Massnahmen, elektronische, wie eben auch Tests, aber auch, man muss sicher sein, dass man eben nicht irgendwelche Communities übersieht. Und da haben wir auch schon über Singapur geredet, wo dann die Wanderarbeiter einfach durch den Beobachtungsraster gefallen sind. Und das ist auch unsere Herausforderung. Ich denke jetzt auch, wenn man eine Bevölkerungsgruppe hat, was in der Schweiz grosse Bevölkerungsgruppe gibt, mit Fremdsprachigen, dass man die gut erreicht und die sich dann eben auch bei den Ärzten melden, auch können getestet werden. Das ist eine rechte Challenge, glaube ich.
Genau, was die Tests anbelangt, gerade vor wenigen Minuten hat der Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit gesagt, man empfiehlt jetzt wirklich allen Leuten, die auch ganz leichte Symptome haben, dass man sich testen geht, dass man sich beim Arzt, beim Hausarzt meldet und deren Test veranlasst. Das ist ja etwas, was du immer wieder gefordert hast.
Immer wieder. Und bin nicht der Einzige, der das fordert. Das sehen eigentlich alle Leute so. Und man weiss aus den ausländischen Beispielen, dass das nützt. Wir haben in der Firma jemanden gehabt, letzte Woche, wo krank war, wo Symptome hatte. Und die Mitarbeiterin ist natürlich voller Angst zum Arzt. Und ich habe das meiner Firma gesagt, wenn die positiv ist, dann müssen alle von uns, die nicht permanent, wir haben ja Homeoffice, aber die einmal in der Woche halt Kontakt haben, dann müssen wir alle testen. Aber Entwarnung, sie war dann nicht positiv gewesen.
Was ich mich jetzt frage, wir haben ja schon Anfang März so wenig Fälle gehabt wie jetzt, dann ist es aber rasant aufwärts gegangen. Klar, jetzt haben wir immer noch scharfe Regeln, die gelten. Abstand halten ist weiter in den meisten Bereichen eigentlich Pflicht. Grossanlässe gibt es ebenfalls nicht mehr. Und man sieht immer mehr Leute auch mit Masken rumlaufen. Lange das, damit die Zahlen tief bleiben?
Ja, die Frage wäre, was sonst noch ist. Die Schulen haben wir gehabt, oder Grossveranstaltungen die sind offen, die Schulen. Grossveranstaltungen ist immer der Hauptüberträger gewesen, die Umzüge, die Paraden, die Partys. Und ich glaube, das ist einmal das Wichtigste, dass wir die na, wirklich bis Ende Sommer nicht erlauben. Es ist die Frage, was ist Grossveranstaltung, oder? Und das ist jetzt wieder eine politische Auseinandersetzung. Sind das 100 Leute oder sind das 250 Leute, sind das 500 Leute? Da würde ich einfach auf der sicheren Seite bleiben.
Man sieht ja auch in Südkorea zum Beispiel, eine einzige Person hat offenbar Dutzende von weiteren Leuten angesteckt im Nachtleben dort in Südkorea. Das zeigt schon, da muss man vorsichtig bleiben.
Da muss man vorsichtig bleiben. Und wir haben auch, als wir den Übertragungsweg besprochen haben, haben wir immer gesagt, es gibt Superspreaders, wie die heissen. Man weiss nicht genau, warum die eben jetzt mehr Viren weitergeben. Aber wenn an einigen Orten alles gut geht, heisst das nicht, dass es an einem anderen Ort nicht schlecht kann gehen, wenn eben gerade jetzt so einen Superspreader hast und der kann dir dann ein paar Dutzend auf das Mal anstecken.
Wir haben in dieser Sendung auch häufig über die Reproduktionszahl R geredet. Die Zahl sagt aus, wie viele andere Leute den Infizierten im Durchschnitt ansteckt. Ist die unter 1, geht die Zahl der Neuinfektionen zurück? Ist sie über 1, steigt sie an? Mindestens in der Theorie ist das so. Deutschland weist jetzt seit dem Wochenende wieder einen R-Wert von mehr als 1 aus. Ist das eine Gefahr jetzt mindestens für Deutschland?
Wenn der Wert dauerhaft über 1 ist, dann muss es mehr Fälle geben, dann müssen die Fallzahlen wieder steigen. Allerdings ist der R-Wert nicht absolut sicher. Der hat so eine Verlässlichkeit von etwa 95%. Und wenn man jetzt, das ist die Zahl vom Robert-Koch-Institut, Mitternacht, letzte Nacht, der R bei 1,13 angeben, dann könnte das auch heissen, dass er nur 0,94 ist. Aber er könnte auch heissen, dass er 1,35 ist. Eben nach oben oder nach unten, die 5%. Wenn wir jetzt Glück haben, ist er 0,94. Wenn wir Pech haben, ist er sogar 1,35. Also ich würde mich nicht allzu früh in Sicherheit wägen, aber beobachten. Und wenn der Trend gegen rauf geht, nicht einfach, wenn es einmal nach oben ausschlägt, wenn der Trend langsam immer wieder rauf geht, dann muss man es ernst nehmen.
Und das heisst auch, dass jetzt mit all diesen Maßnahmen der Wert mindestens um 1 herumliegt. Das heisst also, weitere Lockerungen dürfte man wahrscheinlich aus wissenschaftlicher Sicht kaum verhängen jetzt.
Nein, das ist sicher so. Und es sind ja auch weitere Lockerungen jetzt nicht gerade angesagt, sondern man will jetzt bis Anfang Juni warten. Und das finde ich nach wie vor vernünftig. Was dann entschieden wird, wie vernünftig das ist, müssen wir dann schauen.
Und logischerweise geht es ja auch wirklich darum, dass jeder Einzelne das umsetzt. Wenn natürlich die Leute die Massnahmen nicht mehr so stark umsetzen, dann kann es auch relativ schnell gehen. Also da ist eigentlich jeder Einzelne auch gefordert, dass man Abstand haltet, dass man die Hygiene hochhaltet. Das gilt weiterhin.
Das gilt weiterhin und ich habe einen sehr interessanten Kommentar von Erik Guier in der NZZ gelesen. Er hat gesagt, die heikelste Phase fängt jetzt an. Weil bis jetzt haben wir können sagen, der Staat, das Bundesamt für Gesundheit oder der Bundesrat hat die Verantwortung, wir machen, was die sagen. Aber jetzt fängt die Eigenverantwortung an. Und die ist jetzt, die muss jetzt wahrgenommen werden. Also das ist jetzt die heikle Phase. Da habe ich noch einen interessanten Gedanken gefunden wo eben der Herr Guier in der NZZ verbreitet hat.
Was wir jetzt an diesem Wochenende gesehen haben, in der Schweiz, aber noch im grösseren Ausmaß als Deutschland, sind Proteste gegen den Lockdown, dass sich da so zum Teil tausende Leute versammelt haben, zum Teil mit Abstand, zum Teil aber auch mit ein bisschen weniger Abstand, wo gegen die Lockdown-Massnahmen protestieren, ausgerechnet jetzt, wo eigentlich Massnahmen gelockert werden. Wie schätzt du das ein?
Also ich bin ja nicht Psychologe, aber es kommt mir irgendwie ein bisschen absurd vor insgesamt. Was ich verstehe, dass die Leute jetzt genug haben, dass sie auch langsam müde sind, erschöpft, Sehnsucht nach wieder Geselligkeit, verstehe ich alles. Aber dass man jetzt protestiert, wenn man lockert, also man lockert und sagt, hey, hallo, lockert, das kommt mir manchmal ein bisschen vor, wie das Kind, das sich hinter dem Sofa versteckt, wenn das Ungeheuer kommt, und wenn das Ungeheuer weg ist, kommt es hinführen und sagt, wow, du böses Ungeheuer, ich tue dich jetzt verjagen. Also ich verstehe den Zeitpunkt eigentlich nicht, weil ausgerechnet dann, wenn man lockert, protestiert man für Lockerung. Kapiere ich nicht.
Aber es hat es auch schon früher in der Geschichte solche Fälle gegeben, wo genau ähnlich quasi abgelaufen sind, wo es da grössere Proteste gegeben hat.
Das ist ja genau so. Ich habe eine sehr schöne Quelle gefunden, wo lautet, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber man kann etwas aus der Geschichte lernen. Und da gibt es so einen schönen Satz, der aus einer Schrift zitiert wird, die heisst, die aufgebrachte oder aufgeregte Menge stand von einigen Unruhestiftern irregeleitet in dem Wahn, dass man die Cholera und die Sicherungsmaßregeln nur gebrauche, um den gemeinen Pöbel auszurotten. Und das ist aus 1831 ein Zitat aus der Stadtchronik von der polnischen Stadt Stettin. Also dort hat man auch Ausgangssperren gehabt, Verkehrsbeschränkungen und Gewerbebeschränkungen, um die Cholera einzudämmen. Und die Leute haben dort angefangen zu protestieren und haben gesagt, das macht die Obrigkeit nur, um uns gemeins Volk auszurotten. Und ähnliche Parolen haben wir ja jetzt auch an den Demos zumindest in Stuttgart und in Berlin können lesen. In der Schweiz sind sie noch nicht ganz so aggressiv gewesen, aber die Muster wiederholen sich in der Geschichte tatsächlich.
Du hast vorher gesagt, du bist nicht Psychologe, um so etwas einzuschätzen. Wir wollen das Thema trotzdem vertiefen. Darum haben wir auch jemanden zugeschaltet in der Leitung. Der Toni Bertel ist das. Er ist Psychiater und er ist bis vor kurzem Co-Direktor von der integrierten Psychiatrie Winterthur gewesen. Herr Bertel, der Beat Glocker, der hat das Gefühl, dass die Proteste jetzt eben auch kommen, weil man die Angst vielleicht vor dem Virus auch ein bisschen verloren hat, weil es jetzt erste Lockerungen gibt. Sehen Sie das ähnlich?
Also zuerst müssen wir ja sagen, dass die grösste Teil der Gesellschaft wird das ganz gut umsetzen und wird die Auflösung vom Lockdown ruhig angehen. Und das ist einmal das Wichtigste. Aber es gibt, und da meine ich, es gibt so wie drei Gruppen für mich in dem, bei denen wir ein bisschen sein. Das sind die klassischen Verschwörungstheoretiker, die in allem, wo passiert, irgendeine Idee finden, wo dahinter steht, wo da eben eine Verschwörung angezettelt worden ist. Dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die sind grundsätzlich kritisch am Staat, seinen Institutionen und Interventionen gegenüber eingestellt. Und die gibt es immer, das haben wir vorher bei dem Beispiel, das Herr Glocker gefragt hat, deutlich gesehen. Und dann gibt es aber Schulgruppen, wo ich meine, wo man sieht, die sind jetzt über mehrere Wochen so in einer Angst, Anspannung, Verunsicherung gewesen. Und jetzt, wo das sich auflöst, wie man sagt, jetzt dürfen wir wieder mehr unternehmen, fällt dann ein Stein vom Herzen, man fühlt sich leicht, euphorisch und dann versteht man oftmals nicht mehr, warum man überhaupt so viel Angst hatte, wie man vorher hatte. Und die Angst wehrt man dann ab und tut das gerne irgendwie in etwas hineinprojizieren. Und da in dem Fall zum Beispiel eben in die wiederum, wo uns etwas haben wollen antun oder wo die schuld sind, dass wir uns müssen zurückziehen. Und da gibt es eine ganz blöde Verquickung von den Menschen, die eben so reagieren und den Verschwörungstheoretikern, die sich dann da an einem Ort finden.
Also das heisst, dass man quasi einen Schuldigen sucht, einen Schuldigen findet und so auch ganz unterschiedliche Gedanken, Hintergründe eigentlich kann vereinen und sich so Gruppen treffen, die eigentlich gar nicht allzu viel gemeinsam haben, sondern einfach jetzt den Kampf gegen die Massnahmen, gegen die Obrigkeit quasi sie verbindet.
Ja, ich glaube auch. Ich meine, es ist ja so, dass in einer Krisensituation, wenn man Angst hat, da sucht man Sicherheit und da ist man froh, wenn es Führung, wenn jemand die Führung übernimmt, wenn es klare Vorgaben gibt. Und gleichzeitig ist es natürlich sehr ambivalent, weil die meisten Menschen finden, wir sind Individualisten, wir wollen frei sein, wir wollen da, ja, ohne Druck von irgendjemandem müssen das Leben können führen. Und dann gibt es natürlich so unbewusste, aber auch unreflektierte Reaktionen, wo dann in so etwas münden könnt.
Haben Sie das Gefühl, dass das noch zunimmt in den nächsten Tagen und Wochen, dass sich halt die Gruppe immer noch stärker findet und gegenseitig auch anstachelt?
Ja gut, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, dass also natürlich in einer Krisensituation ist das eine und nach der Krisensituation kommt die Rückkehr zur Normalität und dann geht es um die Verarbeitung von dieser Geschichte, die wir durchgemacht haben. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Tempi, die die Menschen haben. Nicht jeder reagiert gleich schnell. Für den einen geht das dann schnell und für die anderen zu langsam. Und wie das denn wird, kann man jetzt heute noch nicht sagen, aber wir müssen sicher auf das vorsehen, dass da immer mehr Leute sagen werden, man hat uns um etwas genommen, man hat uns etwas weggenommen, man hat uns irgendwelche Freiheiten nicht zugestanden, die wir zu gut haben und so weiter. weiter. Und das steht natürlich sehr im Widerstreit auf der anderen Seite mit dem Wunsch, wenn es mir schlecht geht, muss mir jemand helfen. Und das geht nicht auf. Und das Spannungsfeld werden wir in den nächsten paar Monaten noch ein paar Mal diskutieren müssen.
Wie kann man denn mit diesem Spannungsfeld umgehen? Oder wie kann man mit auch diesen Protesten umgehen? Was ist da sinnvoll? Erreicht man die Leute überhaupt?
Ja, ich glaube, so wenig wie man Menschen, die große Angst haben, mit vernünftig, über die Vernunft kann die Angst wegbringen, ist es da natürlich auch so, dass wenn jemand das Gefühl hat, die Welt ist eine Verschwörung und das, was jetzt passiert, macht jemand gegen uns, das kann man nicht wegschnorren, so quasi, oder auch nicht wegdiskutieren, sondern da muss man wie einfach auf der einen Seite auch eine klare Position haben und die Sicherheit, die wir vorher können geben, das Ganze, was man miteinander gemacht hat, zum Beispiel die ganze Distanzierung, das Ganze sich die Hände waschen, das Ganze sich Sicherheit geben, dass man das weitergibt. Und für das brauchen wir weiterhin eine Regierung, die eine klare Position vertritt. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass sich die Wissenschaft jetzt dann verschiebt von den Epidemiologen hin zu den ganzen Wirtschaftswissenschaften, zu den ganzen Politwissenschaften, die dann auch wieder ihren Beitrag tragen müssen, damit wir in den Prozess hineinkommen von der Normalisierung. Und das ist ein interaktiver Prozess zwischen den verschiedenen Involvierten und den Menschen, die drin sind, wo dann eben merken, ah, die wissen schon, was machen, das gibt uns Sicherheit, das gibt uns eine Logik und dem Weg gehen wir jetzt nach.
Beat Glocker, siehst du das, dass sich das jetzt schon ein bisschen verschiebt?
Die Verschiebung ist absolut klar und ich schaue nochmal auf den Text von 1831 in Stettin. Was ist dort passiert? Die Geschichte wiederholt sich nicht, das haben wir gesagt, aber man kann sie so ein bisschen als Spiegel anschauen. In Stettin 1831, dort hat es Anführer von Unruhestiftern in die Irre geleitet, heisst es im Text. Und das haben wir im Moment auch, Unruhestifter in die Irre geleitet. Und es sind einfach Leute, die sich exponieren mit diesen Verschwörungstheorien. In Deutschland ist ganz klar der Sänger Xavier Naidoo, es ist der Billy Six, es ist der Ken Jebsen, wo einfach ihre alten, immer gleichlichen Theorien mit einem neuen Gewand verkaufen. Ken Jebsen hat 9-11 gelügnet, er ist 5G-Gegner etc. In der Schweiz profiliert sich im Moment ein Thomas Binder, der Arzt aus Wettigen, genau mit dem 9-11 ist ein Hoax gewesen, Klimaveränderung ist ein Hoax, 5G ist ein Beschiss und so weiter. Und jetzt wird einfach die gleiche Message in einem neuen Kleid nochmal erzählt. Also das wäre eine Parallele zu der Geschichte. Und wie haben sie jetzt Stettiner gelöst? Und das ist das, was der Herr Bertel auch gesagt hat. Es braucht jemanden, wo jetzt diesen einzelnen Rädelsführer auch an Paroli bieten kann. Und in Stettin haben sie dort ist übel zu und her gegangen. Die sind am Schluss sind sie mit Gewehr aufeinander losgegangen. Der Pöbel hat dann so Waffenlager plündert und am Schluss ist sogar jemand verschossen worden auf dem Stadtinnenplatz. Und erst wo dann der Kronprinz angerückt ist aus der Hauptstadt, hat dann der können die Menge beruhigen und es ist dann am Schluss doch gut gekommen. Also was lerne ich daraus für heute? Und das ist wieder Kommunikation, Jan. Wir haben das schon x-mal gesagt. Jetzt muss jemand anstehen, wo gute Kommunikation macht, wo beruhigend wirkt auf die Leute. Nicht einlullend, so dass die anderen wieder können sagen, die kaufen euch oder die verführen euch. Sondern eine glaubwürdige Kommunikation vom Bundesrat oder von einer Einzelperson, wo den Leuten eben die Sicherheit, es geht vor allem um Sicherheit, die Sicherheit wieder kann geben in dem Weg aus dem Lockdown raus.
Wir müssen es auch sehen, jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Tempi, die da gegangen werden. Eben die verschiedenen Gruppen haben, und also alte Leute haben andere Tempi, wie sie dazukommen, die Jungen wieder andere. Es sind auch andere Lebensphasen, in denen die Menschen drin sind. Oder Jugendliche, die haben zum Beispiel einen Lebens- und einen Erlebnishunger. Sie brauchen den öffentlichen Raum für ihre Entwicklung. Das heißt, mit denen müssen wir anders umgehen als mit Risikogruppen, die Angst haben, die wir zeigen müssen, wie können Sie wieder in Ihrer Umgebung, wo Sie sind, auch wieder mehr soziale Kontakte pflegen und wie macht man das mit Sicherheit? Ich glaube, wichtig wird sein, dass man jetzt das nicht mehr als eine Krise anschaut, sondern dass man sagt, es gibt einen Haufen verschiedene Hotspots, die dann entstehen werden und für die braucht es eigenständige und unterschiedliche Interventionsstrategien. Das heisst, ziemlich sicher braucht es eine Strategie, die vom Bund auskommt und auf der anderen Seite braucht es für die verschiedenen Themen auch Leadertypen, die in Stand sind, mit dieser Gruppe, um die es dann geht, da können das also so überzubringen, dass man sie versteht und dass sie könnt, ihren Weg so gehen, dass man eben sich nicht wieder ansteckt oder so Schäden zufügt.
Wie wichtig ist da auch das soziale Umfeld von der einzelnen Person? Sie haben es angesprochen, es gibt ja Leute, die da schneller vorwärts machen wollen. Es gibt aber auch ganz viele Leute, die Angst haben, die jetzt vielleicht heute wieder haben müssen gehen, arbeiten gehen, wieder haben müssen in einen Zug einsteigen und mit grosser Angst das auch gemacht haben. Ist da auch wichtig, dass man das persönliche Umfeld sich da um so Leute kümmert und auch, dass man sich austauscht und miteinander diskutiert?
Ja, da muss man auch sagen, es gibt halt auch da wieder unterschiedliche Angstspannungen, in denen Menschen drin sind. Die Grundgestimmtheit ist nicht bei jedem Menschen gleich. Es gibt Menschen, die sind relativ rasch und viel Angst und andere wiederum sind so ein bisschen unbeschwerte Seelen, die verleugnen Gefahren. Und da geht es darum, dass man mit den verschiedenen Menschen auch sieht, wo kann man eine Risikoabschätzung machen, wie kann man Distanzregeln einschalten. Und da ist es ganz wichtig, dass man natürlich eine gute Information hat, dass Beziehungen, in denen man drin ist, dass die auch funktionieren und dass vor allem für die Menschen, die große Angst haben, dass die einen Ort finden, wo die Regeln eingeübt werden und wo man sieht, andere Menschen, die wollen mich ja gerne nicht anstecken, die halten sich auch an Regeln und das geht wieder Sicherheit. Weil etwas ganz Zentrales ist, der Wert vom Sozialen, der Wert von dem sozialen Kontakt, wo die Menschen drin sind, der ist ganz, ganz hoch. Es kann ein paar Wochen sein, dass man auf die verzichtet. Aber irgendwann einmal brauchen wir das wieder. Und darum müssen wir die Menschen unterstützen auf dem Weg hin zu einer wieder normalen sozialen Interaktion in der Gesellschaft.
Also das heisst konkret, wenn ich jetzt jemanden im Umfeld habe, wo zum Beispiel extreme Angst hat, soll ich das von mir aus ansprechen? Soll ich da versuchen, ein Gespräch zu finden? Oder soll man da eher dann sagen, man soll die Leute an professionelle Hilfe weisen?
Ansprechen soll man es immer. Schlussendlich geht es ja darum, dass Beziehungen gepflegt werden, dass der Mensch spürt, andere Menschen kümmern sich um mich. Wenn das in dem Rahmen nicht mehr zu handeln ist, dann ist es wichtig, dass man Hilfe holt bei Psychologen, bei Psychiatern oder bei den Hausärzten. Und die können dann auch weiterverweisen, wenn es nötig ist. Da kann man dann über Gespräche etwas machen. Wenn es ganz schwierig ist, muss man vielleicht nochmal das Medikament einsetzen. Aber grundsätzlich kann man lernen, mit dieser Angst umzugehen. Weil die Angst ist auch eine Möglichkeit, dass wir eben nicht über das Ziel rausschiessen, sondern dass wir uns eben realistische Ziele setzen, wo ich mit meinen Ressourcen, die dann eben sehr individuell persönlich sind, die Situation auch meistern kann.
Und jetzt, wenn man genau das Gegenteil hat, also man ist vielleicht Eltern von einem Kind, wo man merkt, das nimmt jetzt die Massnahme überhaupt nicht mehr ernst, die macht sich lustig über das. Und ich meine, das hört ja dann wahrscheinlich kaum auf die Eltern, wenn man da versucht, ein bisschen mäßigend einzuwirken. Wie soll man da vorgehen?
Das ist natürlich das andere Thema. Sie können natürlich einem Kind ja nicht so quasi nur mit der Angstmacherei ändert sich nicht, weil die meisten kennen ja niemanden, der krank geworden ist, oder? Und darum ist die Erfahrung natürlich nicht die, dass man sagt, dem ist es nicht gut und dem geht es auch nicht gut, sondern man muss da auf Vernunft kommen. Und Vernunft kann heissen, dass zum Beispiel, wenn Jugendliche etwas machen, dass man auch dort ihre Regeln so macht, dass sie vielleicht in der Gruppe gewisse Kontakte zulässt und dass sie mit anderen Gruppen ein bisschen Distanz haben. Das wären so Möglichkeiten, auch das so einzuüben, dass sie wieder alle können selber Verantwortung übernehmen für ihr Leben. Ich finde es ganz zentral, dass wir jetzt darauf angewiesen sind, dass wir selber Verantwortung übernehmen. Für das Risiko, in dem wir drin sind, dass wir mit mir jeden Einzelnen umgehen. Und für das gibt es Vorgaben und gibt es Regeln, die wir vom Bund zum Beispiel kriegen. Aber die Umsetzung müssen wir natürlich immer auf der individuellen Ebene das machen. Und da müssen wir unsere Jugendlichen unterstützen und Kinder, dass sie einen Weg zu einer Risikominimierung finden.
Beat Glucker, das ist wieder das Stichwort Eigenverantwortung, das du auch schon ein paar Mal gesagt hast. Ich nehme an, das siehst du ähnlich.
Das sehe ich genauso. Und ich bin eigentlich zum das zusammenfassen. Ich bin recht optimistisch, dass das gut kommt. Ich erlebe ein paar Leute, die ausrufen und jetzt wieder mutig sind und eine grosse Menge, die recht vorsichtig und recht vernünftig ans Werk geht. Das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck, den ich aus dem Umfeld jetzt von Winterthur zum Beispiel habe.
Haben Sie einen ähnlichen Eindruck, Toni Bertl, zum Schluss von dieser Sendung?
Ja, es ist ja wie immer so, oder? Es gibt immer ein paar wenige, die im Moment laut rufen. Wenn man heute den Tagesanzeiger schaut, dann ist es erstaunlich, dass jetzt da ein Bauer, wo da als
Urs Hans von den Grünen, genau, ja.
Dass der so viel Raum kriegt, oder? Und dass auf der anderen Seite alle die, die vernünftigerweise etwas machen, wenig Raum kriegen. Das heisst, wir haben natürlich auch eine Presse und Medien, die natürlich an den Skandal orientieren, weil da liest mehr, also das Zeug liest jetzt mehr, als wenn nochmal einer mehr sagt, ja, und ich bin froh, dass der Bundesrat das so geschaffen hat. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, dass man die vernünftigen Figuren in der Gesellschaft stützt, dass man auch eine Koalition der Vernunft weiterhält und dass sich da nicht, jetzt muss man aufpassen, nicht einfach Parteien auf den Zug aufspringen und dann aufs Mal die einen kombinieren das mit den Ausländern, die anderen kombinieren das mit der Umwelt und wieder andere mit der Grossfinanz, dass man da auch sieht, wir müssen das zurücknehmen auf das, was realistisch ist, um das, was es geht, nämlich geht es um das Virus, geht es um Social Distancing, um die Handwaschen und so weiter. Und dann sind wir auf einem guten Weg. Wir dürfen das nicht überladen mit allen gesellschaftlichen Problemen, die es auf der Welt sonst noch gibt.
Genau, weil all die gesellschaftlichen Probleme, die sind ja geblieben und die haben sich zum Teil natürlich auch akzentuiert und die kann man wahrscheinlich nicht im gleichen Atemzug auch lösen wie die Corona-Krise. Besten Dank, Toni Bertl, dass Sie sich Zeit genommen haben, mitdiskutiert haben als Gast hier in dieser Sendung.
Ja, merci auch, hat mich gefreut.
Und auch dir, Beat Glocker, danke vielmals. Es war jetzt die 26. Ausgabe von dieser Sendung, die wir hier zusammen gemacht haben. Und die vorerst letzte Sendung. Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir am Ende von dem grossen Lockdown auch die Sendungsreihe einstellen wollen. Auch ein bisschen auf deinen Wunsch kannst du kurz erklären, warum bist du zu dem Schluss gekommen, dass jetzt wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt ist?
Ich glaube, die Wissenschaft ist erklärt. Und wer wissen möchte, wie es ist mit einem Virus, wie es mit der R-Zahl ist, wie epidemiologische Kurven aussehen, das kann man jetzt nicht nur bei unseren Quellen, nicht nur in unseren Podcasts, das kann man jetzt wirklich nachlesen. Und was jetzt passiert, ist ein gesellschaftlicher Prozess. Einerseits, der muss Zeit haben und die Wissenschaft läuft natürlich weiter. Das ist die Entwicklung von einem Impfstoff, das ist die Studie von der Langzeitfolge, das ist das Studieren von der Immunität, wie ist die, und das braucht einfach Zeit. Und jetzt können wir wirklich nicht mehr in einem Tagesrhythmus, wie wir es ja am Anfang gemacht haben, da mit Science News rauskommen. Aber ich denke, sobald es wieder etwas gibt, wo berichtenswert ist aus wissenschaftlicher Sicht, werden wir uns wieder einschalten.
Ja, selbstverständlich. Eben, wir sind jetzt vorerst im Moment von dieser Sendungsreihe, aber wir bleiben natürlich in Kontakt. Und du hast mir vorher gesagt, auch in der Sendungsreihe von Roger Schawinski, dem Talk Radio, wenn es etwas gibt zum Einschätzen, dann wirst du dich auch dort einbringen. Und natürlich auch, wir stehen da weiter zur Verfügung, dass wir da ab und zu vielleicht wieder Spezialsendungen machen, wo wir Studien, spannende Studien oder auch dann, wenn es Medikamente und Impfstoff gibt, die natürlich da könnt einschätzen. Ja, besten Dank dir, Beat Glocker, und ich wünsche dir ganz einen schönen Nachmittag.
Wir sind gespannt, was auf uns zukommt. Danke, Jan, dass ich dabei sein durfte. 26 Mal. Ist der Applaus gewesen.
Hat auch mir Spass gemacht und ich habe sehr viel gelernt. Danke dir dafür. Und besten Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer fürs Interesse und dafür, dass Sie so viele positive und interessante Rückmeldungen auch gegeben haben uns. Wir hoffen, dass wir mit dieser Sendungsreihe haben können, zur Information beitragen. Und ich wünsche noch ganz einen schönen Nachmittag. Adi miteinander.
Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal higgs.ch und dem Radio 1 Chefredaktor Jan von Dobbel. Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.